Anfangs fällt es kaum auf. Susanne trägt weite Kleidung, bewegt sich wie immer durch ihren Alltag. Doch irgendwann wird der Bauch sichtbar. Und irgendwann stellt jemand die Frage, die alles verändert. Wer ist der Vater? Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein Psychologie-Podcast über die Extreme des Menschseins. Ich bin Babsi.
Und ich bin Maxi. Als Psychologinnen tauchen wir mit euch ein in die Abgründe der menschlichen Psyche. Wir sprechen über wahre Verbrechen, verbotene Gedanken, psychische Ausnahmezustände und die Schattenseiten, die jeder von uns in sich trägt.
Traust du dich, in die dunkelsten Ecken des Menschseins zu blicken? Dann bist du hier genau richtig. Wenn wir über Liebe sprechen, denken wir an zwei Menschen, die sich kennenlernen, Zeit miteinander verbringen und irgendwann feststellen, dass aus Sympathie mehr geworden ist. Wir gehen dabei meist davon aus, dass es auch Menschen gibt, in die wir uns nie verlieben könnten. Menschen, die für uns gar nicht erst in Frage kommen. Zu denen, die für uns niemals in Frage kommen, gehören für die meisten von uns auch unsere Geschwister. Allein die Vorstellung löst bei vielen Menschen Unbehagen aus. Manche reagieren mit Irritation, andere mit Ekel. Und es ist eine dieser Grenzen, die sich so selbstverständlich anfühlt, dass wir selten darüber nachdenken, warum sie überhaupt existiert.
Doch genau diese Fragen wollen wir heute stellen. Warum sind unsere Geschwister für uns normalerweise asexuell? Warum verliebt es sich in unserem Fall Patrick in Susanne und Susanne in Patrick? Welche biologischen Mechanismen verhindern normalerweise Beziehungen zwischen nahen Verwandten? Und warum ist Inzest so stark emotional besetzt? Anders als ganz viele von uns denken, kommen wir nämlich nicht mit einer natürlichen Abneigung gegen unsere Geschwister auf die Welt, sondern es ist ein Prozess, der, mal wieder, ihr kennt's, multifaktoriell bedingt ist.
Das für mich Krasseste an der ganzen Recherche für die heutige Folge war die Frage, wie oft einvernehmlicher Inzest zwischen Geschwistern in Deutschland auftritt. Maxi, was glaubst du, wie viel Prozent der Menschen haben statistisch betrachtet einvernehmlichen Sex mit ihren Geschwistern?
Wie viel Prozent der Menschen in Deutschland?
Mhm.
Also ich schätze mal, das ist eine hohe Dunkelziffer. Da wird ja nicht jeder rausgehen und sagen, übrigens, ich hatte Sex mit meinem Bruder. Wie viel Prozent? Ich glaube, weniger als 1%, oder? Oder Ich ändere. 2,5%?
Ich löse das am Ende der Folge auf. Und dann werden wir darüber sprechen.
Ich befürchte, dass es deutlich mehr ist. Okay, ich sag Final Call 3%.
Soll ich das einloggen?
Ich log das ein, 3%. Ich bin mir sicher, ich bin ganz
weit
weg.
Wir merken uns alle, Maxi denkt, es sind 3%. Ihr könnt euch während der Folge ja auch mal Gedanken darüber machen, was ihr glaubt, wie hoch der prozentuale Anteil ist. Und währenddessen sprechen wir jetzt ein bisschen genauer über den heutigen Fall und über die Fragen, die du gerade ja schon gestellt hast. Als Patrick seine leibliche Mutter wiederfindet, sucht er nach Antworten. Nach etwas, das ihm seit seiner Kindheit fehlt. Nach einer Geschichte, die irgendwo vor seiner Erinnerung beginnt und deren wichtigste Kapitel andere Menschen für ihn geschrieben haben. Er ist 3 Jahre alt gewesen, als er seine Familie verlor. Zu jung, um vieles zu verstehen, aber alt genug, um manche Bilder im Gedächtnis zu halten. Ein Vater, der trinkt, Streit, Gewalt, Erwachsene vom Jugendamt, die Entscheidungen treffen, die ein Kind nicht begreifen kann. Irgendwann steht fest, dass Patrick nicht bei seinen leiblichen Eltern bleiben wird. Er kommt zunächst in ein Heim, später zu Pflegeeltern und schließlich in eine Adoptivfamilie. Dort wächst er auf. Die Menschen, die ihn großziehen, kümmern sich um ihn, geben ihm ein Zuhause. Dennoch bleiben bruchstückhafte Erinnerungen an seine Familie, aus der auch seine Adoptiveltern kein Geheimnis machen kann. Während Patrick in Brandenburg aufwächst, weiß er nicht, dass er eine kleine Schwester hat, die mehrere hundert Kilometer entfernt in Sachsen lebt. Susanne wird erst geboren, nachdem ihr Bruder die Familie bereits verlassen hat. Sie kennt ihn nur aus Erzählungen. Irgendwo gibt es einen Bruder, sagen die Erwachsenen. Mehr weiß sie nicht. Kein gemeinsames Kinderzimmer, keine Geburtstagsfeiern, keine Streitereien um Spielzeug. Für Susanne ist Patrick kein Bruder im alltäglichen Sinne des Wortes. Er ist eher eine Geschichte, die zu ihrer Familie gehört. Die Jahre vergehen, ohne dass die beiden Geschwister sich je begegnen. Patrick macht eine Schlosserlehre, schlägt sich durchs Leben und versucht irgendwann herauszufinden, was aus seiner leiblichen Familie geworden ist. Es ist keine spontane Entscheidung. Menschen, die adoptiert wurden, beschreiben oft, dass die Frage nach der Herkunft irgendwann lauter und lauter wird. Wer bin ich? Wem sehe ich ähnlich? Was ist aus den Menschen geworden, von denen ich abstamme? Woher komme ich? Im Jahr 2000 nimmt Patrick Kontakt zum Jugendamt auf. Er möchte wissen, ob es seine Eltern noch gibt. Nur wenig später klingelt sein Telefon. Am anderen Ende spricht seine leibliche Mutter. Nach mehr als 20 Jahren hören sie zum ersten Mal wieder die Stimme des jeweils anderen. Wenige Tage später fährt Patrick nach Leipzig. Als er die Wohnung betritt, begegnet er nicht nur seiner Mutter. Da sitzt auch ein junges Mädchen am Küchentisch. Sie ist 16 Jahre alt, hat dunkle Augen und beobachtet den Fremden mit einer Mischung aus Neugier und Unsicherheit. Es ist Susan. Zum ersten Mal stehen sich die Geschwister gegenüber. Später wird ganz Deutschland über diese Begegnung sprechen. Zeitungen werden sie beschreiben, Juristen werden sie analysieren, Psychologen werden versuchen zu erklären, was danach geschah. Doch an diesem Tag passiert zunächst nichts Außergewöhnliches. Ein junger Mann besucht seine leibliche Mutter. Eine Jugendliche lernt ihren Bruder kennen. Ursprünglich will Patrick nur einige Tage bleiben. Doch als seine Mutter ihm anbietet, er könne länger übernachten, stimmt er zu. Die Familie hat sich über Jahrzehnte verloren und nun scheint plötzlich die Möglichkeit zu bestehen, einen Teil der Vergangenheit in der Gegenwart zurückzugewinnen. Also verschiebt Patrick die Rückreise. Aus Tagen werden Wochen und schließlich zieht er ganz ein. Die Wohnung liegt in einem Plattenbau am Rande von Leipzig. Nichts Besonderes. Enge Räume, abgewohnte Möbel, die üblichen Geräusche von Nachbarn hinter dünnen Wänden. Trotzdem entsteht etwas, das sich für Patrick neu anfühlt. Zum ersten Mal lebt er mit Menschen zusammen, mit denen er tatsächlich per Blutslinie verwandt ist. Abends sitzen sie gemeinsam in der Küche. Sie reden über die Vergangenheit, über Menschen, die längst verschwunden sind, über Erinnerungen, die keiner von ihnen vollständig besitzt. Oft ergänzt einer die Geschichten des anderen, wie bei einem Puzzle, dessen Teile jahrzehntelang verstreut waren. Susanne hört ihrem Bruder aufmerksam zu. Er kennt eine Welt außerhalb ihres eigenen Alltags. Er hat andere Städte gesehen, andere Menschen getroffen, ein anderes Leben gelebt. Für sie wirkt er erwachsener, selbstständiger. Patrick wiederum genießt die Nähe zu seinen leiblichen Verwandten. Nach vielen Jahren scheinen nun so viele Fragen beantwortet zu werden. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. An einem Dezembertag bricht die Mutter der beiden im Badezimmer zusammen und wacht nicht wieder auf. Als die Geschwister sie finden, können sie nichts mehr tun. Innerhalb weniger Stunden verändert sich alles. Die Frau, die sie nach Jahrzehnten wieder zusammengeführt hat, ist tot. Für Patrick endet die Suche nach seiner Herkunft mit einer Beerdigung. Für Susanne bricht der Mittelpunkt ihres Lebens weg. Nach außen geht das Leben weiter. Formulare müssen ausgefüllt werden, Behörden melden sich, die Wohnung muss organisiert werden, es gibt Beileidsbekundungen, Blumen, Gespräche mit Menschen, die Dinge sagen wie, sie hätte gewollt, dass ihr stark bleibt. Doch Stärke fühlt sich in diesen Wochen anders an. Sie bedeutet, morgens aufzustehen. Sie bedeutet, irgendwie weiterzumachen. Und sie bedeutet vor allem, dass die beiden einander nicht wieder verlieren. Sie verbringen immer mehr Zeit miteinander. Sie sprechen bis spät in die Nacht, erinnern sich gemeinsam an ihre Mutter. Sie erzählen sich Geschichten aus ihrer Kindheit, Geschichten, die der andere nie erlebt hat. Während andere Menschen nach einem Verlust Halt in einer großen Familie finden, gibt es für Patrick und Susanne nur einen Menschen, der dieselbe Trauer versteht. Den jeweils anderen. Und in dieser kleinen Welt werden Patrick und Susanne füreinander immer wichtiger. Niemand kann später mit Sicherheit sagen, wann sich etwas verändert. Es gibt keinen einzelnen Moment, keinen klaren Schnitt zwischen vorher und nachher. Keine Szene, in der zwei Menschen plötzlich beschließen, eine Grenze zu überschreiten. Vieles geschieht leise, fast unmerklich. Und irgendwann wird aus der Beziehung, die als Wiedersehen zweier Geschwister begonnen hat, etwas ganz anderes. Als Susanne bemerkt, dass sie schwanger ist sie 17 Jahre alt. Das Kind wächst bereits seit Monaten in ihr heran, bevor jemand beginnt, Fragen zu stellen. Anfangs fällt es kaum auf. Susanne trägt weite Kleidung, bewegt sich wie immer durch ihren Alltag. Doch irgendwann wird der Bauch sichtbar. Und irgendwann stellt jemand die Frage, die alles verändert. Wer ist der Vater? Die Antwort bleibt zunächst unausgesprochen. Vielleicht, weil Susanne selbst ahnt, was sie auslösen wird. Vielleicht, weil sie weiß, dass es keine Antwort gibt, die ihr Leben einfacher machen würde. Die Wahrheit kommt schließlich doch ans Licht, nicht durch ein Geständnis oder durch große Aussprache, sondern durch Gespräche, Beobachtungen und final den Verdacht einer Jugendamtsmitarbeiterin. Plötzlich interessieren sich Behörden für das junge Paar. Akten werden angelegt, Menschen, die Patrick und Susanne nie kennengelernt haben, beginnen Berichte über sie zu schreiben. Fremde entscheiden, welche Informationen wichtig sind und welche nicht. Aus zwei Menschen werden Vorgänge, aus einer Beziehung wird ein Fall. Für Patrick fühlt sich vieles unwirklich an. Er versteht, dass andere ihre Beziehung ablehnen. Damit hat er gerechnet. Dass daraus eine Straftat werden könnte, erscheint ihm dagegen kaum nachvollziehbar. Im Oktober 2001 kommt ihr erstes Kind zur Welt. Ein Junge. Patrick steht bei der Geburt an Susannes Seite. Später wird er erzählen, dass er in diesem Moment einfach nur glücklich gewesen sei. Für einige Wochen scheint es, als könnten sie sich auf ihr neues Leben konzentrieren. Sie kümmern sich um ihr Kind, richten sich ein, versuchen, so etwas wie Normalität herzustellen. Doch die Ruhe hält nicht lange. Wenige Monate später findet der erste Prozess statt. Das Urteil fällt hart aus. Patrick wird wegen Beischlafs zwischen Verwandten verurteilt. Ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Das ist der Moment, in dem Susanne und Patrick endgültig begreifen, dass ihre Beziehung nicht nur gesellschaftlich geächtet wird. Der Staat betrachtet sie als Straftat. Trotzdem trennen sie sich nicht. Vielleicht hätten viele Menschen an dieser Stelle aufgegeben. Vielleicht hätten sie beschlossen, auseinanderzugehen und einen Schlussstrich zu ziehen. Patrick und Susanne tun das nicht. Sie bleiben zusammen und sie bekommen ein zweites Kind, dann ein drittes. Später wird ein viertes folgen. Mit jedem Kind wird die Aufmerksamkeit größer. Mit jedem Kind wächst der Druck von außen. Das Jugendamt beschäftigt sich zunehmend mit der Familie. Ärzte, Betreuer, Richter, Anwälte und Sachverständige treten in ihr Leben. Die ersten Kinder werden schließlich in Pflegefamilien untergebracht. Für Susanne ist das kaum zu ertragen. Immer wieder spricht sie später darüber, wie sehr sie ihre Kinder vermisst. Die Zimmer, die leer bleiben, die Geburtstage, an denen sie nicht da sind, die Fotos anderer Menschen, die zeigen, wie ihre eigenen Kinder größer werden. Währenddessen geht die juristische Auseinandersetzung weiter. Jede Schwangerschaft wird zum Beweisstück, jedes Kind Teil einer Akte. Für Patrick bedeutet das immer neue Verfahren, neue Verurteilungen und neue Strafen. 2004 muss er schließlich ins Gefängnis. Zum ersten Mal wird die Beziehung nicht durch Streit oder Enttäuschung unterbrochen, sondern durch Mauern, Gitter und verschlossene Türen. Susanne bleibt zurück. Die öffentliche Aufmerksamkeit wächst in diesen Jahren stetig. Zeitungen berichten über die Geschwister aus Sachsen, Fernsehteams reisen an, Reporter wollen Interviews führen, Fotografen warten vor Gerichtsgebäuden und für viele Menschen wird Patrick zu einem Symbol. Für die einen steht er für sexuelle Selbstbestimmung, für die anderen für die Grenze persönlicher Freiheit. Wieder andere sehen in ihm lediglich einen Sexualstraftäter. Je mehr über ihn gesprochen wird, desto weniger scheint er selbst Kontrolle über die eigene Geschichte zu haben. Irgendwann tauchen Berater, Produzenten und Journalisten auf, die erkennen, wie sehr die Öffentlichkeit von dieser Geschichte fasziniert ist. Kamerateams begleiten die Familie, immer wieder erscheinen neue Berichte. Und während Millionen Menschen diskutieren, ob ihre Beziehung erlaubt sein sollte, kämpfen Patrick und Susanne mit ganz anderen Fragen. Wann dürfen sie ihre Kinder sehen? Wie bezahlen sie ihre Rechnungen? Wie geht ihr Leben weiter? Es sind die Jahre, in denen aus ihrem privaten Schicksal eine öffentliche Debatte wird. Schließlich landet der Fall vor dem Bundesverfassungsgericht. Plötzlich geht es nicht mehr nur um Patrick und Susanne. Es geht um Grundrechte, um sexuelle Selbstbestimmung, um die Frage, wie weit der Staat in das Privatleben seiner Bürger eingreifen darf. Die Hoffnung ist groß. Vielleicht, denken sie, ist nun alles anders. Vielleicht wird das höchste deutsche Gericht anerkennen, dass ihre Geschichte anders ist als viele andere Fälle, die unter denselben Paragraphen fallen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, ohne weitere Strafen zusammenzuleben. Die Entscheidung fällt im Jahr 2008. Das Gericht weist die Verfassungsbeschwerde zurück. Der Inzestparagraph bleibt bestehen. Für Patrick bedeutet das weitere Haft. Für Susanne bedeutet es, erneut dabei zuzusehen, wie der wichtigste Mensch in ihrem Leben verschwindet. Aber auch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Der Fall geht weiter nach Straßburg. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte soll entscheiden, ob das deutsche Verbot gegen grundlegende Menschenrechte verstößt. Wieder warten sie und hoffen. Jahre später fällt auch dort die Entscheidung gegen sie aus. Die Gerichte sehen keinen Verstoß gegen die Menschenrechte. Das Verbot bleibt bestehen. Zu diesem Zeitpunkt hat die Beziehung längst Risse bekommen. Zu viele Verfahren, zu viele Schlagzeilen. Die Liebe, die einst in einer kleinen Wohnung nach dem Tod ihrer Mutter begonnen hatte, wird inzwischen durch ein Gewicht erdrückt, das kaum noch zu tragen ist. Als Patrick schließlich aus der Haft entlassen wird, ist vieles anders. Die Kinder leben an verschiedenen Orten, die Öffentlichkeit hat sich längst dem nächsten Skandal zugewandt. Auch zwischen Patrick und Susanne hat sich etwas verändert. Was einst als Neuanfang begann, endet langsam und unspektakulär. Ohne großes Drama. Irgendwann gehen sie einfach getrennte Wege. Zurück bleibt ein Fall, der noch bis heute diskutiert wird. Eine Geschichte, die Menschen oft reflexhaft verurteilen, bevor sie sie vollständig kennen. Und eine Frage, die fast jeder stellt, sobald er von Patrick und Susanne hört. Warum verlieben sich zwei Menschen, die Geschwister sind, ineinander? Oder warum passiert das normalerweise nicht?
Ich finde irgendwie, wie soll ich das sagen? Ich finde, dieser Fall ist für mich irgendwie ein bisschen anders als das, was ich im Kopf habe, wenn ich an Inzest denke. Also ich sag mal so, wenn wir sagen, wir machen eine Folge über Inzest zum Beispiel, dann denke ich an Geschwister, die auch zusammen aufgewachsen sind irgendwie. Und jetzt sind es aber ja zwei Menschen, die nicht gemeinsam aufgewachsen sind und sich dann quasi getroffen haben, wie zwei Menschen, die nicht miteinander verwandt sind und halt aufeinandertreffen und sich dann ineinander verlieben. Also, ich bin gerade selbst irgendwie am Hadern, ob ich das richtig finde, die Entscheidung von den Gerichtshöfen, weil ich mir so denke, ich kann die beiden auch verstehen. Weißt du, was ich meine?
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich erstens bei Inzest meistens nicht an Geschwister denke, sondern ehrlicherweise immer an Eltern mit ihren Kindern.
Mhm.
Und dass das deswegen bei mir auch einen anderen, ja, irgendwie eine andere semantische Verbindung in meinem Kopf hat. Und ich muss gestehen, dass ich in diesem Fall die Tatsache, dass die beiden zusammen waren, wirklich nicht bedenklich fand. Also weil ich es auch auf einer, also weil sie nicht zusammen aufgewachsen sind, weil sie am Ende des Tages zwei Menschen sind, die 50% der Gene teilen, weil sie nun mal Geschwister sind, die aber ansonsten eigentlich nichts verbindet. Mhm. Und ich finde, es wirft halt diese Frage auf, die in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten diskutiert wird, nämlich, was macht Familie zur Familie? Wodurch definiert man Geschwister? Wodurch definiert man Familie? Und natürlich gibt es diese biologische Definition und die ist eindeutig. Aber auf der anderen Seite denke ich halt immer, ich weiß auch nicht, mein Gehirn hat das gerade reingeworfen, dieser Gedanke, man muss mit den eigenen Eltern Kontakt haben, weil das deine Familie ist. Mhm. Du musst mit deinen Geschwistern eine gute Beziehung haben, weil das deine Familie ist. Und diese Blutsverwandtschaft als einzigen ausschlaggebenden Punkt dafür zu nehmen, Regeln im Kontakt aufzustellen, finde ich schwierig.
Ja, ja. Ja gut, da werden wir später noch drüber sprechen, warum ja dieses Gesetz gibt oder warum das ja eben auf dieses Genetische, auf diesem Genetischen ja basiert. Deswegen, also, da greife ich jetzt ein bisschen vorweg. Ich kann schon irgendwie verstehen, warum das kritisch gesehen wird, dass da Kinder zum Beispiel entstehen. Da reden wir ja.
Lass uns das wirklich am Ende diskutieren, weil ich habe ganz viele unterschiedliche Sachen dazu gelesen. Ich glaube, es wird eine spannende Diskussion dazu. Aber das ist so der Grund, weshalb ich es auf psychologischer Ebene schwierig finde. Ja. Weil ich halt immer denke, am Ende des Tages sind sie nicht zusammen aufgewachsen. Am Ende des Tages sind das zwei fremde junge Menschen. Und das Einzige, was ich da bedenklich finde, ist die Tatsache, dass er Mitte 20 ist und sie 16.
Das fand ich auch befremdlich. Und gleichzeitig, also ja, voll. Ich habe bei diesem Fall wirklich, ich bin so ambivalent eben zwischen, boah, finde ich schwierig und wenn ich aus der Perspektive von den beiden eben gucke, kann ich es halt irgendwie auch voll nachvollziehen, dass die halt so zueinander gefunden haben, als die Mutter gestorben ist, so in ihrer Trauer, wenn halt sonst niemand da war, dass man sich dann irgendwie aneinander festhält und dass dann, na, auch wenn man nicht zusammen aufgewachsen ist, dass dann da jemand ist, den man vielleicht doch irgendwie dann attraktiv findet, an dem man sich dann festhalten kann und dass sich daraus dann was entwickelt. Aus der ihrer Perspektive finde ich es nicht kritisch. Nur eben, wenn man dann von außen drauf guckt, eben zum einen dieser Altersunterschied, 20 und 16, ich finde, es Altersunterschiede von,
über
keine
20,
Ahnung,
über Mitte 20, über,
Mitte 20
und 16.
Genau, und dann sind es ja fast 10 Jahre, was ich, keine Ahnung, bei 30 und 40 Jahren nicht schlimm finde, aber bei Jugendliche und Mitte 20 ist es halt ein anderes Thema. Ja, und halt ganz viele äußere Faktoren, wo man, wenn man von außen drauf guckt, sich denkt, und wenn man aber aus deren Perspektive drauf schaut, mein Gott, kann ich das gut nachvollziehen irgendwie.
Ja, zumal Trauer ja sehr zusammenschweißen kann. Und auch, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man sich oft am Anfang ja auch mehr in das Gefühl verliebt, das wir empfinden, wenn jemand um uns herum ist. Und erst mit der Zeit findet man irgendwie heraus, ob man tatsächlich auch in diese Person verliebt ist oder in das Gefühl, das man hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, obwohl die beiden ja lange zusammen waren dann. Also ich glaube nicht, dass es da nur ein Verlieben in ein Gefühl war, weil die beiden waren ja, wie viele Kinder waren es? 4?
Ja, das habe ich vielleicht ein bisschen missverständlich formuliert, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus, sondern dass ich mir vorstellen könnte, dass sie, weil sie wussten ja, dass sie Geschwister sind. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie kommst du an diesen Punkt, dich überhaupt zu verlieben und zu wissen, dass man miteinander verwandt ist und das trotzdem zu machen? Und ich glaube, zum einen, dass Trauer zusammenschweißt, dass sie quasi nur einander haben. Und ich glaube auch, dass es da irgendwann quasi ein Gefühl von Sicherheit und Nähe und Familie gegeben hat, was du mit deinen eigenen Geschwistern ja auch haben kannst. Du kannst dich mit deinen eigenen Geschwistern emotional auch nah fühlen. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass meine Geschwister die einzigen sind, die bestimmte Dinge, die in meinem Leben passiert sind, wirklich verstehen können, weil sie die einzigen sind, die auch nur annähernd erlebt haben, was ich erlebt habe, weil sie im gleichen Haushalt aufwachsen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das gilt ja für alle Geschwister, die zusammen oder alle Leute, die zusammen im gleichen Haushalt als Kinder aufwachsen, völlig egal, ob blutsverwandt oder nicht, die teilen ja etwas Relevantes, etwas Wesentliches, das niemand anders mit ihnen teilen kann. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, selbst wenn man sich dann erst kennenlernt, dass beide empfinden, dass sie ihre Mutter verloren haben und einen großen Verlust haben und dann diese Liebe zueinander empfinden, dass man die auch bei Geschwistern haben kann, aber dass da diese Grenze, dass das Ganze sexuell wird, besteht Und dass es die bei den beiden nicht gibt, weil sie nicht zusammen aufgewachsen sind, finde ich relativ naheliegend.
Genau, also ich glaube auch, dass dieses Gefühl von Verbundenheit und Nähe, dass, also nur wenn ich mich wieder in diese Lage reinversetze, ich nehme an, meine Mutter verstirbt und dann ist da ich habe vielleicht in dem Moment niemanden und dann ist da eine Person, vielleicht auch noch, ne, jemand von dem Geschlecht, zu dem ich mich sexuell hingezogen fühle. Und diese Person ist total für mich da und wir gehen da zusammen durch. Dass sich da eine gewisse Nähe aufbaut, finde ich voll nachvollziehbar. Wie du sagst, zwischen Geschwistern gibt's das ja auch. Nur ist es da ja eine andere Form von Liebe. Und die Frage ist ja, warum ist es bei Geschwistern diese andere Form von Liebe als eben bei Paaren? Warum ist es da nicht romantisch? Warum kann oder warum wird es in den meisten Fällen bei Geschwistern automatisch nicht romantisch?
Die meisten Leute glauben, dass Geschwister sich deshalb nicht sexuell anziehend finden, weil sie biologisch miteinander verwandt sind. Und das stimmt nicht. Die Asexualität bezüglich Geschwistern ist nichts, was 100% nur durch die Biologie gegeben wird. Es gab Ende des 19. Jahrhunderts einen finnischen Anthropologen namens Edward Westermarck, der eine Hypothese aufgestellt hat, die man später durch mehrere Beobachtungen validieren konnte. Und zwar war die Hypothese, dass Menschen eine sexuelle Abneigung gegenüber den Personen entwickeln, mit denen sie in den ersten Lebensjahren besonders eng zusammenleben. Und da ist nicht entscheidend, dass man genetisch verwandt ist, sondern dass man eine gemeinsame Kindheit hat. Und es gab unterschiedliche Studien und Forschungsprojekte dazu in ganz unterschiedlichen Kulturen. Forscher haben zum Beispiel in ländlichen Kollektivsiedlungen in Israel Untersuchungen durchgeführt. Und in diesen Siedlungen wuchsen Kinder häufig gemeinsam in Gruppen auf, unabhängig davon, ob sie biologisch verwandt sind oder nicht. Und obwohl viele von diesen Kindern später als Erwachsene immer noch Kontakt miteinander hatten, gab es sehr selten Liebesbeziehungen oder Ehen zwischen diesen Personen, die gemeinsam aufgewachsen sind. Und ähnliche Beobachtungen konnte man auch in Taiwan machen, bei sogenannten Chimpua-Ehen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Da ist es nämlich so, dass ein kleines Mädchen schon als Kind in die Familie des zukünftigen Ehemanns aufgenommen wird. Also es wird quasi schon im Kindesalter festgelegt, wer wen heiraten wird. Und obwohl diese Ehen später gesellschaftlich erwartet wurden und auch durchgeführt wurden, gab es häufiger unglückliche Ehen und die Eheleute waren sexuell deutlich weniger aktiv als andere Ehen. Und man führte es darauf zurück, dass die gemeinsame Kindheit in uns etwas bewirkt, das diese mögliche sexuelle Anziehung abschwächt oder sogar verhindert. Und das nennt man bis heute nach diesem finnischen Anthropologen Edward Westermarck den sogenannten Westermarck-Effekt.
Ich finde aber irgendwie, ich weiß gar nicht, also ich meine, ich kenne diesen Effekt, aber so dieses Gefühl von, oder warte, ich komme woanders her, ich glaube, das ist ein bisschen missverständlich. Weil natürlich kennen viele Leute nicht den Westermarck-Effekt und dass eben diese natürliche Inzestscheu, wie es ja manche Fachleute auch nennen, bei Menschen sich entwickelt, wenn sie gemeinsam aufwachsen. Also quasi dieses Wissen um diesen Effekt, das besteht ja nicht so oft, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, wenn ich mich mit Menschen über dieses Thema unterhalte, dass da schon mehr Verständnis eben in so eine Richtung da ist von Geschwistern, die sich erst im Erwachsenenalter zum Beispiel kennenlernen, dass dann eher sowas ist wie, blöd. Und wenn man aber irgendwie über Inzest im Kontext von Geschwistern, die gemeinsam aufwachsen, spricht, dass da schon eine sehr starke Abneigung, Aversion spürbar wird in Gesprächen. Ich weiß, hast du es auch schon mal so erlebt?
100%. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, woran das liegen könnte. Und zwar glaube ich, dass jeder von uns ja eine bestimmte Erwartungshaltung an soziale Rollen hat. Das ist ja kein Geheimnis, das nennt man Social Scripts. Das heißt, wir haben bestimmte Vorstellungen davon, welche Rollen unsere Eltern erfüllen, unsere Brüder und Schwestern erfüllen oder auch unsere Partner oder Cousins und Cousinen erfüllen. Und ich glaube, der Punkt ist, dass wenn man sich einen Bruder vorstellt oder eine Schwester vorstellt, dann hat man damit eine bestimmte Verbindung, nämlich man wächst zusammen auf. Deswegen sind ja auch Geschwister, die seit klein auf zusammen aufwachsen, aber vielleicht nicht blutsverwandt sind. Das sind in den meisten Fällen trotzdem Bruder und Schwester. Ja. Also mein Opa war nicht mein leiblicher Opa. Ich hätte den im Leben nicht anders genannt. Das war mein Opa. Ich bin mit dem aufgewachsen. also nicht, er war nicht klein und ich war klein, sondern als ich klein war, war er mein Opa und er war immer mein Opa und ich wusste, dass er nicht mein leiblicher Opa ist, aber es war mir völlig egal.
Ja, weißt also du? für unser soziales Verständnis von Familien ist es wurscht. Es kommt drauf an, wie wir aufwachsen und wer welche Rolle hat.
100%. Und diese Social Scripts sind dabei wichtig. Und Teil dieses Social Scripts ist, mein Bruder ist jemand, mit dem ich eine Kindheit teile, mit dem ich die gleichen Eltern hatte, mit dem ich zusammen aufgewachsen bin, der mir früher mit der Schaufel auf den Kopf gehauen hat und der mir unfassbar doll auf den Geist gegangen ist und für den ich aber trotzdem eine Niere spenden würde. Das trifft auch noch auf andere Leute zu, aber beispielsweise auch auf Brüder.
Ja, ich dachte mir gerade, that's very accurate.
Ja, da sprechen wir aus Erfahrung.
Ja, ja.
An dieser Stelle, falls mein Bruder diesen Podcast hören sollte, liebe Grüße.
Ja, und an meinen auch, danke für die Eisenbahn auf meinem Kopf, als wir klein waren.
Genau, und ich glaube, diese Social Scripts werden immer dann besonders, also wenn die verletzt werden, dann reagieren wir sehr emotional, weil dann wird quasi ein Muster gebrochen, das für uns komplett fest so installiert ist. Familie und Sexualität sind zwei klar getrennte Bereiche. Sexualität hat in unserer Familie mit unseren Eltern normalerweise nichts zu tun oder mit unseren Geschwistern. Und natürlich hängt das auch davon ab, wie wir sozialisiert werden. Stichwort missbräuchliche Familien. Natürlich kann man das Lernen in Anführungszeichen anders lernen. Und natürlich sind Social Scripts etwas, das wir als Kind von anderen Familien sehen, in unserer eigenen Familie lernen. Aber grundsätzlich sind Sexualität und Familie eigentlich voneinander getrennte Themen.
Was man ja auch daran merkt, dass es ja auch immer unangenehm ist, wenn Eltern irgendwie über ihr Sexleben sprechen und die Kinder sind dann so la 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 la, ich möchte davon nicht sagen, das ist ja absolut ekelhaft. Na, also das ist ja auch da schon drin.
Allein wenn dein Vater zum Beispiel sowas sagt wie, oh, du siehst aber scharf aus oder so, widerlich.
Ja, zu deiner Mutter meinst du jetzt vielleicht?
Ja, genau.
Oder zu seiner Partnerin?
Ja, natürlich,
okay.
Zu deiner Mutter. Nee, schon zu deiner Mutter. Aber allein das ist ja schon was, wo man sich so denkt, oh, Freunde.
Ja, da ist man schon so, könnt ihr euch ein Zimmer suchen, bitte nicht von mir, danke.
Wohingegen mich das zum Beispiel bei meinen Schwiegereltern überhaupt nicht stört. Da finde ich das gar nicht schlimm, dass ich weiß, dass die eine sexuelle Beziehung zueinander haben. Ich würde jetzt nicht zugucken, aber die Tatsache, dass ich das weiß, ist in Ordnung.
Ja.
Und mein Mann sieht das bestimmt anders.
Ja, safe. Ja, es ist irgendwie, es ist was anderes. Es ist was, man weiß, es gibt es. Und ich würde, also, ne, wenn ich mir das gerade so denke, ich weiß, dass mein Bruder und auch meine Eltern ein Sexualleben haben. Und ich gönn's ihnen, sollen sie machen, ich weiß, es ist wichtig, viel Spaß.
Aber bitte, lasst mich da raus, redet da nicht mit mir drüber. Ist okay.
Ja.
Macht euer Ding.
Und das ist Teil dieses Social Scripts. Und wenn das verletzt wird, dann reagieren wir natürlich mit beispielsweise Ekel oder mit Abscheu, weil da ein Konstrukt verletzt wird, das wir so in unserem Kopf nicht gelernt haben. Ein Muster, das wir so nicht brechen wollen. Das zweite ist, dass wir Familie ja mit Schutz und Sicherheit verbinden. Also unsere Familienmitglieder sollen für uns irgendwie Fürsorge geben oder Schutz oder auch Geborgenheit. Und Sexualität ist ja ein sehr vulnerables und auch ein sehr sensibles Thema. Und das ist das Zweite, dass auch diese Verbindung von Schutz und Fürsorge mit Sexualität in diesem familiären Kontext, das sind zwei Muster, die passen nicht zusammen, die gehören nicht in denselben Topf quasi. Und das Dritte ist die Tatsache, und darüber haben wir ganz am Anfang schon gesprochen, dass wir gedanklich mit Inzest natürlich nicht verbinden zwei Geschwister, die miteinander schlafen und die sich vorher noch nie gesehen haben und zwar wissen, dass sie blutsverwandt sind, aber nicht demnach aufgewachsen sind, sondern wir verbinden damit ja häufig Missbrauchsfälle. Und wenn ich mit dem Begriff Inzest Missbrauch verbinde und mit zwei Geschwistern, die miteinander schlafen, verbinde, dass sie in einem höchst missbrauchbelasteten Haushalt aufgewachsen sind, weil es ein so massiver Bruch in den erwarteten Mustern ist, was wir glauben, wie diese Funktionen von Geschwistern funktionieren, dann ist auch das natürlich etwas, das immense Reaktionen an Ekel und Abscheu auslöst.
Jetzt haben wir ja über die sozialen Gründe gesprochen, warum sexuelle Kontakte zwischen Geschwistern eher aversive Reaktionen bei Menschen auslösen. Natürlich gibt es aber auch biologische Gründe, warum gerade Fortpflanzung zwischen Geschwistern ein Risiko bergen kann. Es ist so, dass jeder Mensch ja eine Vielzahl von genetischen Varianten in sich trägt. Manche, die wir in uns haben, sind harmlos und andere können Krankheiten verursachen. Ganz viele von so krankheitsauslösenden Genen, die wir in uns haben, bleiben unbemerkt, weil sie nur dann wirksam werden, wenn ein Kind die gleichen Genveränderungen oder die gleichen krankheitsauslösenden Gene von beiden Elternteilen erbt. Und genau das ist das Problem bei nahen Verwandten, denn Geschwister teilen sich ja ca. 50% ihrer Gene und dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass beide dieselbe genetische Veränderung in sich tragen und damit eine Erkrankung an ihre Kinder weitergeben, von der sie vielleicht gar nichts wissen, weil beide dieses Gen in sich tragen, was aber nicht ausgelöst wird, aber erst wenn es quasi verbunden wird, dann eben zu einer Erkrankung wird. Und dieses Risiko ist bei Geschwistern eben deutlich höher beziehungsweise etwas absehbarer, als wenn jetzt zwei Menschen so zusammenkommen. Da kann es natürlich auch passieren, dass man die gleichen Genveränderungen weitergibt, aber das ist halt einfach nicht verhinderbar, weil man weiß es ja eben nicht. Kinder aus solchen geschwisterlichen Verbindungen haben deshalb ein erhöhtes Risiko für bestimmte genetische Erkrankungen oder Fehlbildungen.
Was ich ganz interessant fand, war die Frage, woher unser Körper eigentlich weiß, wer ein geeigneter Partner ist. Also ob wir quasi noch sowas wie einen extra Sinn dafür haben, ob jemand genetisch gut zu uns passt. Weil ansonsten wäre das Ganze rein evolutionsbiologisch ja immer noch ein relativ gefährliches Vorhaben.
Ja, spannende Frage.
Die Antwort darauf liegt teilweise, laut aktueller Forschung, in unserem Immunsystem. Menschen fühlen sich nämlich häufiger von Personen angezogen, deren Immunsystem sich von ihrem eigenen unterscheidet. Und verantwortlich dafür ist unter anderem der sogenannte MHC-Komplex. Das ist eine Gruppe von Genen, die in der Immunabwehr eine wichtige Rolle spielen. Und es gibt mehrere Studien dazu, in denen gezeigt werden konnte, dass wir unbewusst den Körpergeruch von Menschen, die ein anderes MHC-Profil haben als wir, attraktiver finden als Menschen, die einen Körpergeruch haben und ein ähnliches MHC-Profil. Also anscheinend beeinflusst das MHC-Profil irgendwie die Art von Körpergeruch. Und je unterschiedlicher die genetische Ausstattung der anderen Person quasi ist, desto attraktiver finden wir, also nicht in jedem Fall, aber teilweise den Körpergeruch der anderen Person. Und das ist evolutionär natürlich total sinnvoll, weil je unterschiedlicher die genetische Ausstattung, desto vielfältiger kann häufig auch die Immunabwehr des Kindes sein.
Hey, crazy, das wusste ich nicht. Wow, wir sind so smart, unser Körper ist so smart.
Was ich spannend daran fand ist, und ihr könnt das gerne mal anonym in die Kommentare schreiben, ist die Tatsache, dass das einer der Gründe dafür ist, weshalb wir den Schweiß von manchen Menschen nicht als unangenehm riechend empfinden, sondern dass es tatsächlich Menschen gibt, die den Schweiß ihres Partners zum Beispiel als sehr attraktiven Geruch empfinden. Vielleicht gehört er ja auch dazu. Ich will es in den Kommentaren wissen. Kontrastierend dazu gibt es in der Forschung aber auch Fälle, und daran musste ich denken, als ich mir den Fall mit Patrick und Susanne angeschaut habe, in denen ein anderer Begriff verwendet wird, nämlich die sogenannte Genetic Sexual Attraction, kurz auch GSA. Und damit wird beschrieben, dass sich nahe Verwandte, die sich erst im Erwachsenenalter kennenlernen, manchmal ungewöhnlich stark zueinander hingezogen fühlen. Und man muss vorab sagen, der Begriff ist wissenschaftlich umstritten, es ist auch keine anerkannte Diagnose. Aber ich fand es ganz spannend, weil es die Bezeichnung für ein Phänomen ist, das man nur in Einzelfällen bisher gesehen hat. Und man vermutet, dass Menschen, die quasi eine genetische Ähnlichkeit haben, beim erstmaligen Aufeinandertreffen im Erwachsenenalter eine starke Vertrautheit erleben, weil sie am anderen eigene Gesichtszüge, Gestik oder Charaktereigenschaften wiedererkennen, ohne dass sie die Person ja jemals zuvor gesehen haben. Und manche der Betroffenen beschreiben dieses Gefühl als das Empfinden, dass sie endlich jemanden gefunden haben, der ihnen so sehr ähnlich ist wie kein anderer Mensch. Und de facto ist das ja an der Stelle auch wahr. Also es gibt irgendwie auch nicht das Gegenteil, aber auch ein anderes Phänomen als diese Unterschiedlichkeit und deswegen Attraktivität, nämlich die Tatsache, dass wir, wenn jemand uns sehr, sehr ähnlich ist, ihn deswegen auch sehr attraktiv finden können. Dazu sollte man aber immer noch sagen, dass die große Mehrheit von Geschwistern, auch wenn sie sich erst im Erwachsenenalter kennenlernen, keine Liebesbeziehung entwickeln. Also nicht, dass wir jetzt hier ein falsches Bild aufbauen.
Aber ich finde es voll crazy, weil eigentlich widersprechen sich diese beiden Begriffe ja, also diese wissenschaftlichen Begriffe, die widersprechen sich ja.
Ah, finde ich nicht, weil, also ich verstehe, was du meinst, es ist irgendwie gegensätzlich, aber auf der anderen Seite ist es auch so logisch, weil Menschen alle Dinge gerne mögen, die ihnen selber ähnlich sind. Also ne, das Prinzip von Ähnlichkeit ist ja immer etwas, das wir gut finden. Und diese Unattraktivität vom Geruch, die ist nicht immer gegeben. Es gibt auch Menschen, die sehr ähnliche Profile haben und trotzdem den gegenseitigen Geruch attraktiv finden.
Ja, ja, das weiß ich. Also ich kann schon verstehen, warum es Genetic Sexual Attraction gibt. Aber gleichzeitig gibt es also diese beiden Begriffe, sag ich nur, widersprechen sich ja gegenseitig, wobei ich von beiden vollkommen nachvollziehen kann, dass es die gibt und auch bei beiden glaube, dass es die gibt. Aber ich finde es einfach, das ist so eins von diesen Dingern, die ich so ja fast schon amüsant in der Wissenschaft finde, dass es Dinge gibt, die gleichzeitig existieren und eigentlich das Gegenteil voneinander behaupten. Und trotzdem ja nicht weniger wahr sind. Das ist so ein Ding, so bei wissenschaftlichen Dingen oder auch sozialwissenschaftlichen Dingen, hier in der Psychologie, wo manchmal dann so Dinge sind, wo ich mir denke, ja witzig, aber auch irgendwie logisch, aber auch witzig. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich find's halt so spannend, weil ich glaube, dieses Prinzip von Ähnlichkeit und sich deswegen attraktiv finden, ist ja ein zutiefst psychologischer Mechanismus.
Ja.
Also das Ähnlichkeit ist ja immer etwas, das wir gut finden. Wenn uns etwas ähnlich ist, finden wir das immer toll.
Ja, und gleichzeitig sagt ja der andere Begriff, wir finden es toll, wenn uns was nicht ähnlich ist. Deswegen meine ich ja.
Aber das ist der biologische, und das meine ich, das ist der biologische Mechanismus. Und das finde ich so spannend daran, weil auf psychologischer Ebene finden wir es toll, aber unser Geruchssinn und unsere biologische Wahrnehmung quasi, der evolutionäre Teil in uns, findet es gar nicht gut.
Das heißt, da widersprechen sich Biologie und
Psychologie.
Psychologie, ja.
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 Und darauf wollte ich hinaus. Deswegen bin ich so, ich finde es total, eigentlich total logisch, aber super faszinierend, wie sich zwei Wissenschaften widersprechen können. Aber nochmal, dieser Begriff mit der Ähnlichkeit, also dass man sich attraktiv findet, weil man ähnlich ist, das sind Einzelfalluntersuchungen, das ist kein offizielles wissenschaftliches Thema. Wohingegen das mit dem Körpergeruch tatsächlich wissenschaftlich fundiert ist.
Jetzt ist ja aber dieses Genetic Sexual Attraction ja nicht das Einzige, was bei Patrick und Susanne eben anders war, als jetzt bei Geschwistern ist, die zusammen aufwachsen. Wir haben jetzt ja bei diesem Westermarck-Effekt und bei dieser eher aversiven Reaktion, die Menschen zeigen, wenn es um dieses Thema geht, da geht es ja immer um Familienstrukturen und Menschen, die zusammen aufgewachsen sind oder eben, ne, wenn es jetzt, gibt ja auch Vater, Tochter, Mutter, Sohn, ins System, wo es halt einfach innerhalb der Familie passiert. Bei Patrick und Susanne war aber genau das ja nicht der Fall. Das, was eigentlich so eine aversive Reaktion auslöst, war bei ihnen nicht da, denn Patrick wurde ja schon als Kleinkind aus der Familie genommen und Susanne wurde geboren, nachdem er die Familie verlassen hat. Das heißt, ja, aus biologischer Sicht waren sie ja Geschwister und aus ihrer Brille aber waren sie erstmal Fremde, sind vielleicht, keine Ahnung, zu Freunden geworden und dann zu einem Paar. Also es ist ja was, eine Kennenlerngeschichte gewesen, die vielleicht viele auch selbst so erlebt haben. Sich kennenlernen, sich mögen und dann zum Paar werden. Mit halt dem kleinen Unterschied, dass sie aus biologischer Sicht eben Geschwister waren. Und es ist auch das, was in dem Gutachten vom Max-Planck-Institut für das Bundesverfassungsgericht in dem Fall der beiden hervorgehoben wurde. Denn die Autoren haben darauf hingewiesen, dass sich die natürliche, ich habe es vorhin schon gesagt, natürliche Inzestscheu wahrscheinlich bei den beiden nicht entwickeln konnte, weil sie halt eben getrennt voneinander aufgewachsen sind.
Jetzt haben wir ganz viel über die biologischen und psychologischen Mechanismen gesprochen, aber eigentlich fehlt noch so ein bisschen, auch wenn wir keine Juristen sind, so eine grobe juristische Einordnung, was ist denn jetzt in Deutschland eigentlich erlaubt und was nicht? Und das Inzestverbot, um das es auch in dem Fall ging, ist in Paragraph 173 des Strafgesetzbuches festgeschrieben für Deutschland. Und bestraft werden danach leibliche Verwandte und leibliche Geschwister, die miteinander den Beischlaf vollziehen. Fun Fact, andere sexuelle Handlungen, also kein Vaginalverkehr, sondern Oralverkehr zum Beispiel oder Analverkehr, sind nicht erfasst. Das heißt, per Gesetz, und an die Juristen unter euch, bitte korrigiert mich gerne, per Gesetz ist der quasi beispielsweise Analsex zwischen Geschwistern nicht verboten. Nur der vaginale Sex.
Das ist weird.
Wenn ich das richtig verstanden habe. Bitte korrigiert mich gerne und korrigiert mich gerne in den Kommentaren oder korrigiert uns gerne in den Kommentaren. Dann lernen wir auch was dazu. Die Wurzeln des Inzestverbotes reichen zurück bis ins Altertum. Man hat schon im Kodex des Hammurabi aus dem 18. Jahrhundert vor Christus Bestimmungen gefunden dazu. Also da gab es erste Ansätze dazu, das zu verbieten. Auch in der Gerichtsordnung von Kaiser Karl V. aus dem Jahr 1532, die quasi als erstes allgemeines deutsches Strafgesetzbuch gilt, war Inzest bereits unter Strafe gestellt nach Artikel 117. Und auch nach dem Reichsstrafgesetzbuch von 1871, das die Grundlage unseres heutigen Strafgesetzbuches ist, war die sogenannte Blutschande mit Zuchthaus von bis zu 5 Jahren bestraft. Und da war auch der Sex unter verschwägerten Menschen verboten. 1973 wurde die Vorschrift dann grundlegend überarbeitet und seit 1976 gibt es sie in der heutigen Fassung, also mit diesem sogenannten Paragraph 173, der den Inzest verbietet. Und bei dem der vaginale Geschlechtsverkehr verboten ist, in gerader Linie, also zwischen Eltern und Kindern und zwischen leiblichen Geschwistern.
Mir hat sich da die Frage gestellt oder stellt sich da auch immer wieder, warum ist denn eigentlich Inzest in Deutschland verboten? Also warum darf das nicht stattfinden? Und ich dachte früher immer, dass es nur daran liegt, dass eben aufgrund dieser genetischen Ähnlichkeit und dass da eben die Gefahr für Fehlbildung und Erkrankung bei den Kindern höher sind und dass man es nur deswegen nicht machen darf. Aber tatsächlich gibt es auch noch weitere Gründe eher so aus diesem sozialen, familienstrukturellen Bereich. Der Grund dafür, dass Geschwister in Deutschland nicht, ich finde es weird, vaginal miteinander verkehren dürfen oder eben in gerader Linie, ist zum einen der genetische Grund, den ich vorhin genannt habe und zum anderen aber auch, und das eher primär aufgrund des Schutzes der Familie, also des Schutzes der sozialen Strukturen innerhalb einer Familie und zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmung. Einfach aus dem Grund, Babs hat es vorhin gesagt, sie verknüpft Inzest, das Wort, eher mit Missbrauch in einer Familie. Und das ist tatsächlich auch das, wo es am häufigsten auftritt, also wo eine sexuelle Interaktion zwischen Verwandten in gerader Linie am häufigsten auftritt. Die Kernbegründung für das Gesetz in Deutschland sind die Verhinderung von psychischen Schäden, die Vermeidung von Rollenkonflikten in engen Verwandtschaftsverhältnissen, was da ja auch mit reingeht. Ne? Wenn Sexualität was ist, was im geschützten Familiensystem eigentlich ein Tabuthema ist und dann aber auf einmal zwischen Familienmitgliedern von gerader Verbindung also quasi auftaucht, dann ist es was, was das ganze Rollengefüge total stören kann und dann auch natürlich zu psychischen Beschwerden führen kann. Und natürlich eben das Risiko, dass da Machtverhältnisse entstehen und dass es da zu sexuellem Missbrauch kommen kann.
Was ich an dem ganzen Thema des Inzestparagraphen nicht verstehe, ist, dass der Verkehr mit adoptierten Kindern und Stiefgeschwistern von diesem Paragraphen nicht erfasst wird. Und bevor er jetzt die Mistgabeln rausholt, das heißt nicht, dass erwachsene, adoptierte, minderjährige Kinder sexuell missbrauchen dürfen und dafür nicht verurteilt werden. Das ist einfach ein anderer Paragraph. Mich hat es nur irritiert, dass es in diesem Inzestparagraph nicht explizit drin vorkommt, dass zum Beispiel adoptierte Kinder oder Stiefgeschwister nicht miteinander schlafen dürfen oder nicht mit ihren Eltern schlafen dürfen, weil das ja eigentlich auf demselben Prinzip, diesem psychologischen Prinzip der Inzestscheu basieren würde und damit quasi nur auf dem biologischen Aspekt basiert. Fand ich persönlich ganz interessant. Und wenn man sich das als Geschwister quasi anguckt, dann wäre es dementsprechend in Deutschland legal, wenn Stiefgeschwister miteinander schlafen, wenn sie zusammen Kinder bekommen. Und genau das Gleiche gilt auch für Kinder, die beispielsweise adoptiert wurden. Auch die dürfen mit ihren Geschwistern Beziehungen eingehen. Das ist in Deutschland, so wie ich diesen Paragraphen gelesen habe, nicht verboten.
Ich kann es mir halt nur damit erklären, dass wahrscheinlich der Paragraph darauf basiert, dass es eine Kombination aus den allen Dingen ist. Dass es sowohl die Familienstrukturen gefährdet, als auch genetisch schwierig ist. Und nur wenn beides erfüllt ist, dann darf man nicht quasi. Was eigentlich Bullshit ist, weil, wie du gerade gesagt hast, Gefahren in Bezug auf der Familienebene und Gefahren des Missbrauchs sind da trotzdem noch da. Wo man da auch natürlich argumentieren kann, dafür gibt's ja allerdings auch andere Paragraphen.
Aber eigentlich ist das unlogisch, weil du hast ja gerade gesagt, es muss beides erfüllt sein. Aber wenn, also quasi die biologische Nähe und das Zusammenaufwachsen, aber Susanne und Patrick hatten nur die biologische Nähe, sind aber nicht zusammen aufgewachsen und es war trotzdem illegal. Also würde ich als fachlich begabte Nicht-Juristin vermuten, dass dieser Paragraph in allererster Linie auf biologischer Verwandtschaft fußt.
Ja.
Alles andere würde in Anbetracht des Falls, über den wir uns heute unterhalten haben, aus meiner Sicht keinen Sinn ergeben.
Ja, ich hatte es auch immer, ehrlich gesagt, primär so im Kopf, dass das der Hauptgrund sei.
2014 hat sich übrigens die Mehrheit des Deutschen Ethikrates dafür ausgesprochen, den einvernehmlichen Geschwisterinzest unter Erwachsenen nicht länger strafrechtlich zu verfolgen. Das Gremium hat da damit argumentiert, dass das Strafrecht einen besonders schweren Eingriff in die persönliche Freiheit darstelle und man es deshalb nur sehr zurückhaltend einsetzen sollte. Sprich, der Ethikrat hat quasi gesagt, dass in einem Fall wie dem von Patrick und Susanne das Ganze strafrechtlich eigentlich nicht verfolgt werden sollte, weil das rein aus Ethiksicht, also aus ethischer Sicht, ein Eingriff in die persönliche Freiheit wäre. Weil es zwei erwachsene Menschen sind, die nicht miteinander aufgewachsen sind, die beide einvernehmlich sich entscheiden, miteinander eine Beziehung einzugehen.
Check ich aber auch. Also verstehe ich, ich find's auch irgendwie krass, dass es strafrechtlich verfolgt ist und dass es Haftstrafen nach sich ziehen kann, wenn es eine einvernehmliche sexuelle Verbindung ist zwischen zwei Erwachsenen, die es ja dann war.
Ich find's dann immer noch bedenklich, dass sie halt erst 16 war. Ich habe auch versucht, ein bisschen was dazu rauszufinden, ob es da in dem Bezug irgendwie größere Diskussionen gab, habe dazu aber relativ wenig gefunden, tatsächlich.
Wurde wahrscheinlich überschattet von dem Inzest-Thema.
Und jetzt kommen wir final zu dem Thema, zu der offen gebliebenen Frage, wie oft einvernehmlicher Inzest zwischen Geschwistern in Deutschland rein statistisch vorkommt.
Was habe ich gesagt? 3%.
Maxi hat 3% gesagt. Vielleicht wisst ihr da draußen noch, was ihr euch überlegt habt. Das Max-Planck-Gutachten und auch spätere Übersichtsarbeiten kommen zu dem Ergebnis, dass die Prävalenz von einvernehmlichem Geschwisterinzest in Deutschland vermutlich bei 2-5% liegt.
Ey, da war ich ja voll gut dabei.
Du warst in der Mitte, ja.
Ja, gut, am Anfang wollte ich unter 1% sagen, da war ich nicht so gut dabei.
Es handelt sich dabei überwiegend um einmalige oder gelegentliche sexuelle Kontakte und normalerweise nicht um langjährige Beziehungen. Geschwisterinzest ist übrigens die häufigste Form von Inzest. Und ich würde an dieser Stelle, bevor wir jetzt alle sagen, ja, das haben wir uns ja gedacht, weil es gibt ja auch so viele spicy Videos zu Geschwistern, also da muss es ja irgendwie eine Nachfrage für geben.
Da habe ich auch gerade dran gedacht.
Würde ich gerne noch einen anderen Hinweis an der Stelle geben, der leider nicht witzig ist, der das auch begründen könnte. Nämlich haben wir vorhin ja schon über Social Scripts gesprochen. Und die Frage ist natürlich, wie viel Prozent von diesen Geschwistern, die einvernehmlichen Sex miteinander haben, haben als Kinder selber Missbrauch erlebt, sexuellen Missbrauch erlebt und haben deswegen diese Social Scripts vielleicht nicht so ausgeprägt wie Kinder, die in Familien aufwachsen, in denen es keinen Missbrauch gegeben hat.
Good point.
Das wollte ich gerne noch erwähnen, weil ich glaube, dass sicherlich nicht in allen Fällen, aber in einigen Fällen das Thema Sozialisierung bestimmt eine Rolle spielt.
Ich muss auch gerade dran denken, dass ja auch in Familien und gerade dieses Sexthema ist ja auch ein Grenzenthema. Und gerade wenn du jetzt sexuellen Missbrauch in der Kindheit ansprichst, das ist ja massive Grenzüberschreitungen und das sind auch, also betroffene Familien oder Kinder, die davon betroffen sind, sind später auch oft Menschen, die total Schwierigkeiten mit Grenzen haben, nachvollziehbarerweise. Und dass da dann weiterhin Grenzüberschreitungen vielleicht eben in Bezug auf diese Social Scripts und dass da eben diese Grenze Sexualität in der Familie weiterhin dann überschritten wird, ist jetzt aus der Perspektive für mich auch gar nicht so überraschend dann.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann aktiviert gerne die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Abonniert den Podcast, bewertet uns gerne überall da, wo ihr uns bewerten könnt. Lasst einen Kommentar mit einer Frage oder euren Gedanken gerne unter dieser Folge. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, seid lieb zueinander und tschüss! Das war Blackbox, der Podcast über die Psychologie der Extremen. Konzept und Redaktion Maxi Diaz und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay.
Es widert mich an.
Ich find's so passend, ich konnte es nicht lassen.
So.